Mein Thema heute ist Gefahren im christlichen Leben. Aber du hast schon so viel hier aus der Schule Gottes, von der Schule Gottes gehört, wie man lernt und wie man so gebildet und ausgebildet wird, bis man so weit ist. Also in der Schule Gottes. Gefahren im christlichen Leben. Glaub nicht, dass du so sicher und bist und dass dir nichts passieren kann. Ich will bestimmte Gefahren heute anführen und ich denke, es ist wichtig, dass du das weißt. Wir leben in einer sehr gefährlichen Welt. Nicht nur, dass du jederzeit überfahren oder angegriffen oder zusammengeschlagen werden kannst. Nein, es sind die inneren Gefahren, sind die großen Gefahren. Noch nebenbei ganz kurz, ich möchte dich herzlich einladen für die nächsten Gottesdienste. Am Samstag, also morgen, sind wir schon in der Trübsalzeit. Ich will mit ein paar Irrtümer in christlicher Verpackung aufräumen. Ich bin mal als Ketzer bezeichnet worden. Ich habe einen Artikel geschrieben. Die Falschrechner, da gibt es so viele Pastoren, Prediger, Evangelisten, Missionare, die haben ausgerechnet, wann Jesus wiederkommt. Die Neuapostolen haben ausgerechnet, also der Bischof, also der Stammapostel hat gesagt, bevor ich sterbe, wird Jesus wiederkommen. Was ist gewesen? Er starb und Jesus ist nicht gekommen. Er hat sogar noch behauptet, selbst wenn das Flugzeug abstürzt und bevor das Flugzeug die Erde erreicht, hat die Entrückung stattgefunden. Und ich habe dann bewiesen uns einfach nur, dass sie alle falsch waren. Die Jehovas Zeugen waren falsch, die haben schon mehrfach ausgerechnet, 1914 und dann jetzt Millionen jetzt noch lebende Menschen werden nicht sterben, dann sind sie krepiert und Millionen sind gestorben, fast 50 Millionen im Zweiten Weltkrieg. Und dann haben sie ausgerechnet, dann in den 70er Jahren, Jesus wird kommen oder die Welt wird zu Ende gehen. Ist nichts passiert bis heute. Und dann gibt es noch auch Martin Luther. Martin Luther hat ausgerechnet, als die Türken vor Wien standen und so weiter, hast du jetzt das Weltende, der Antichrist kommt. Und was ist gewesen, bis heute noch nichts passiert. So, also ich möchte einfach mit ein paar Sachen aufräumen, was nicht stimmt. Auch mit der Trübsalzeit, dass die 7 Jahre dauert, wo steht das in der Bibel? Oder wo hast du das her? Oder wo haben die Christen her? So ist vor allem Evangelikale, die haben da also, so, die setzen sich fest, dass die Trübsalzeit, die wird 7 Jahre dauern und wir müssen da nicht durch und da passiert nichts, wir sind sicher, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen, Leute. Also, ich möchte dich einladen, informier dich, bevor du irgendeinen Unsinn glaubst. Wir glauben so viel Unsinn, so christlichen Unsinn. Und warum ich das geschrieben habe, damals über die Entrückung. Ich war in Berchtesgaden auf einer Konferenz bei den Amerikanern. Und da war so ein junger Soldat, der hat ein tolles Auto gehabt. Ich habe gesagt, komm, wir fahren runter ins Tal und wir wollen sehen, wie das Auto so in der Kurve liegt und. Und dann fahren wir so runter und er hat vorne auf dem Beifahrersitz eine Plakette vorne hingeklebt. Achtung, der Autofahrer ist ein Christ. Es kann passieren, wenn die Entrückung stattfindet, dass das Auto führungslos wird. Und dann fahrt man die Serpentine runter. Da habe ich gedacht, oh lieber Gott, hilf mir, ich bin ja auch Christ. Also, aber wer weiß, vielleicht bin ich nicht so gut, nicht so starker Christ. Und der ist weg und dann fahre ich geradeaus da den Berg runter bis ins Tal. Und dann waren wir unten, ich war so erleichtert. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ist das wirklich wahr? Kann man mit solchen Argumenten hausieren gehen, der Fahrer ist Christ? Und dann stellt euch mal vor, plötzlich werden Menschen entrückt. Da sind also Flugzeuge ohne Piloten, womöglich Züge ohne Lokführer. Was wird dann passieren? Wird Chaos auf dieser Welt ausbrechen? Wird es so sein? Wird so die Entrückung stattfinden? Komm. Und hör das. Und sind wir mittendrin in der Trübsalzeit. Und was wir sehen, passiert, sind ja schreckliche Dinge. Aber wir haben ganz klare Anweisungen von der Bibel, von der Heiligen Schrift, wann die Trübsalzeit ist, wann sie angefangen hat und wann sie auch aufhören wird. Und wie wir rauskommen. Müssen wir die Trübsalzeit noch durchmachen oder nicht? Horch dir die Predigt an. Das ist eine andere Gefahr. Also die Gefahr der Falschrechnerei. Also Christen leben gefährlich und ich mache diese Gefahr, werde ich behandeln. Heute möchte ich dich einladen, lasst uns aufschlagen, Matthäus 10. Und da hat der Herr Jesus hier seine Jünger ausgesandt und der Herr Jesus hat ganz praktisch gedacht und gerechnet. Und von Matthäus 10 lese ich hier. Und dann hat er die 12 Jünger zusammengerufen. Da, Vers 5, Jesus sandte die 12 und gebot ihnen, geht nicht auf der Heidenstraße und zieht nicht durch die Samariterstädte. Komisch. Ist das nicht rassistisch? sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen weg, die Toten auf, treibt die Teufel aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch weiter. Ihr sollt nicht Geld oder Gold und Silber noch Erz noch in eurem Gürtel haben, noch keine Tasche zur Wegfahrt, nicht einmal einen Koffer sollst du mitnehmen, nicht einmal zwei Röcke, denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Wo ihr aber in eine Stadt oder in einen Markt geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist, der wert ist und bei dem bleibt, bis ihr von dannen zieht. Wo ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es und so ist das Haus wert ist, wird der Friede in diesem Haus auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so wird auch euer Friede wieder zu euch zurückkommen. Und wo euch jemand nicht annehmen wird, noch eure Rede hören, so geht heraus aus demselben Haus und oder der Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Und jetzt kommt, was ich sagen wollte. Wahrlich, ich sage euch, Sodom und Gomorra wird es erträglicher gehen am jüngsten Tag, denn solcher Stadt. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist, du lebst gefährlich. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch vor den Menschen. Passt auf vor den Menschen. Hütet euch vor den Menschen, steht hier drin. Nein, sei klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. So, ja, und hütet euch vor den Menschen, denn sie werden euch überantworten vor den Rathäusern und euch geißeln in ihren Schulen. Und man wird euch vor Fürsten und Könige führen, um meines Namens willen zum Zeugnis über sie und über die Heiden. Wenn sie euch nun überantworten, sorgt nicht, wie und was ihr sagen sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Also, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Tolle Sendung. Seid klug und seid ohne falsch. Schafe leben gefährlich. Weißt du das? Christen leben auch gefährlich. Wir Menschen allgemein leben sehr gefährlich. Überall sind wir bedroht, aus dem Weltraum, aus der Unterwelt, von den Dämonen, von Geistern, von den Medien, von den Tieren, von den Viren, von den Bazillen, von anderen Menschen. Hütet euch vor den Menschen. Niemand ist so gefährlich, niemand kann dir so eine große Gefahr werden, sein wie ein Mensch, der nicht richtig steht, der nicht richtig wandelt. Der Mensch ist des Menschen größter Feind. Wir werden von der Politik bedroht. Uns muss es klar sein, also, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Also wir sind Gefahren ausgesetzt. Alle möglichen Gefahren. Wir haben mit geistigen Mächten zu tun. Wir haben mit der Hölle zu tun, mit der Unterwelt, mit dem Bösen, mit dem Negativen, mit dem Teufel selbst. Deshalb hat Jesus im Vater unser uns gelehrt zu beten und führe uns nicht in Versuchung. Und es gibt so viele Versuchungen. Das ist schon die erste Gefahr, die Versuchung. Du kannst nichts dafür, wenn Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du kannst was dafür, wenn sie Nester auf deinem Kopf bauen. Der Mensch ist von Natur ein hilfloses Wesen. Die Schlange konnte ihn verführen, wenn ich nur dran denke, im Paradies, da kommt so, und schon guckt er, was da los ist. Jede Stimme verführt ihn. Sollte nicht Gott gesagt haben? Du siehst, wie harmlos und wie so die Schlange kommt. Jede Stimmung verführt uns. Weißt du, sogar die Temperatur, kalt oder heiß, verführt uns. Verstehst du, ich friere. Und der Mensch ist so schnell orientierungslos, verliert den Überblick. Und jeder Geist kann den Menschen verführen, wenn er nicht aufpasst. Deshalb die Gefahr des Christen, führe uns nicht in Versuchung. Du musst es jeden Tag beten, so wie Doris gesagt hat, ich salbe mit Öl oder was es auch immer, die Hand auflegen und führe mich nicht in Versuchung, die geistliche Waffenrüstung zuzulegen oder anzulegen. Das heißt also aufpassen, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleine Ohr, was du hörst, pass auf, kleiner Mund, was du sprichst, pass auf, kleine Hand, was du tust, pass auf, kleiner Fuß, wo du gehst. Also das sind die Gefahren schon alleine, unsere körperlichen Gefahren, die sind da. Du musst also jeden Tag, sogar heute beten, vielleicht auf dem Nachhauseweg, Herr, führe mich nicht in Versuchung. Weißt du, da gehst du an so Dönerbude vorbei und der Magen knurrt und schon arbeitet. Weißt du, du wirst so schnell versucht und so schnell angefochten. Oder jemand bietet dir eine Zigarette an und kannst nicht Nein sagen. Nur als Beispiel, wenn du Raucher warst früher. So, es gibt so viele Gefahren, denen du ausgesetzt bist. Oder als Autofahrer, verstehst du, es fährt ein langsamer vor dir und er denkt, Mensch, das Kind, so eine lahme Ente, jetzt gib Gas. Und dann zeigt es und zeigst ihm und so weiter und schon bist du als Angeber und dann plötzlich blitzt es und du bist erwischt und der wusste, warum er langsam fährt. So, du brauchst die Fürbitte Jesu, dass er dich einfach führt und leitet und trägt und so weiter, damit du Gott nicht absagst. Jesus sagt, ich habe für euch gebetet, damit euer Glaube nicht aufhört. Satan begehrt euch zu schütteln und zu sieben und zu sichten. So, wir sind Erschütterungen ausgesetzt. Also das sind die Gefahren, in denen wir leben. Du musst dir bewusst werden, du lebst gefährlich als Christ. Du bist hier im Feindesland. Nicht im Niemandsland, nein, im Feindesland. Und du bist vogelfrei. Weißt du, hier in dieser Welt, ja, du bist vogelfrei. Ohne Gottes Hilfe würdest du nicht überstehen und nicht überleben und nicht durchkommen. Nur Gott kann dich von dem Bösen und dem Übel bewahren. Nur Gott. Wenn der Herr seine Hand nicht über dein Leben halten würde, du würdest jede Dummheit mitmachen. Das kann ich dir schriftlich geben. Du brauchst also ständig die Gegenwart Gottes. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Du musst immer wieder bewusst werden, Herr, wenn ich dich nicht habe, ohne dich kann ich gar nichts tun. Wir laufen der Gefahr, dass wir ständig die Orientierung verlieren. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich denn? Wo lebe ich denn? Wo befinde ich mich? Verstehst du, dass du fragst, wo bin ich hineingeraten? Mit wem? Wer steht plötzlich an meiner Seite? Die große Gefahr ist, dass plötzlich dich an deiner Seite Leute gesellen, die gar nichts mit dir zu tun haben, sollen, dürfen, und plötzlich sagen, du, darf ich dich an die Hand nehmen? Darf ich dich führen? Wir werden leicht geistlich verseucht, vergiftet, radioaktiv. Ja, so schnell geht das. Plötzlich werden wir da irgendwie in Zweifeln gezogen. Weißt du, da erzählt jemand, kann Gott das, warum lässt Gott das alles zu? Und schon bist du am Boden. Oder fängst an, mit Gott zu hadern und wirst verbittert und eine bittere Wurzel kommt in dir auf. Das sieht niemand, aber die bittere Wurzel ist da. Oder dumme Geschwätze verderben gute Sitten, steht einmal in der Bibel. Dumme Geschwätze. Und was wird so tagtäglich manchmal so unter den Leuten geschwätzt? Weißt du, wir sollten also mit unserer Rede prüfen, eure Rede sei ja, ja und nein, nein und was da drüber ist vom Übel. Und deshalb erlöse uns von dem Übel und was drüber ist, das ist vom Übel. Wir leben in der Gefahr, vom Weg abzukommen, vom Kurs abzukommen. Wir leben im Kreis, in der Routine, machen wir immer jeden Tag das Gleiche und vergessen den Heilern dabei. Das ist die Gefahr bei Christen. Weißt du, die Gewohnheit. Auch die Gewohnheit zu beten, die Gewohnheit, die Bibel zu lesen, die Gewohnheit, in die Versammlung zu gehen, die Gewohnheit, den Zehnten zu geben. Du machst aus Gewohnheit, du rechnest gar nicht mehr. Das machst du schon automatisch. Und das ist gefährlich. Gott will keine Automaten haben. Gott will Menschen aus Fleisch und Blut haben, die sich überlegen, die abwägen, die jeden Tag neue Entscheidungen treffen zum Herrn. Herr, ich diene dir nicht automatisch, sondern heute entscheide ich mich bewusst, dir zu dienen. Also, wir haben die Gefahr oder wir neigen zu der Gefahr, träge zu werden. Gewohnheit ist die eine Sache, aber dann Trägheit, naja, bringt das was, lohnt sich das und so weiter. Was habe ich dann davon? Wir sind in der Versuchung ausgesetzt, ausgenützt zu werden oder uns ausnützen zu lassen. Das ist auch ganz schlimme Versuchung, ganz große Gefahr, sich ausnützen zu lassen. Kannst nicht das machen, kannst nicht das für mich machen. Deshalb, was wir hier gehört haben im Wort der Ermutigung, du musst den Herrn fragen, soll ich oder soll ich nicht? Ich denke, es ist ganz arg wichtig, lass dich nicht ausnützen, das ist nicht Gottes Wille. Lass dich nicht ausnützen. Wir werden manipuliert und manche Leute verstehen ganz raffiniert, dich so um den Finger zu wickeln und von dir den kleinen Finger zu nehmen. Wir werden fremdgesteuert, das ist unsere Gefahr. Dass wir von außen gesteuert werden. Weißt du, die Predigt ist wichtig. Auch die Predigt ist wichtig. Aber letztendlich, du musst durch den Heiligen Geist die Antwort bekommen, das ist es. Dieses Aha-Erlebnis muss vom Heiligen Geist kommen. Menschengefälligkeit, also die Gefahr des christlichen Lebens, ist Menschengefälligkeit. Wie oft wollen wir nur Menschen gefallen, dem Pastor, der Gemeinde, dem Bruder, der Schwester oder der Gesellschaft, der Normen, der Tradition. Was ist wichtiger? Gott gefallen oder den Menschen gefallen? Wir leben in der Gefahr, gottlos zu werden. Bitte, wir sind doch Christen, gottlos zu werden. Schon allein diese in Routine reinzukommen. Und guck mal, Maria und Josef merkten nicht, dass Jesus nicht mitgeht. Sogar diese frommen Eltern, die merken nicht, dass Jesus nicht mitgeht. Und vielleicht merkst du auch nicht mehr, dass Jesus nicht mehr mitgeht. Jesus ist nicht mehr dabei, schon 3 Wochen oder schon 3 Jahre. Jesus ist nicht mehr dabei. Wo ist er? Das ist in seines Vaters Haus. So, wir leben in der Gefahr, alle selbst zu machen. Wir können das, ich weiß, wie das geht. Weißt du, das ist die große Gefahr beim Christen. Du weißt, wie das geht. Du weißt, wie man weissagt. Du weißt, wie man Bibel auslegt. Du weißt, wie man betet. Du weißt, wie man singt. Du kennst schon die Kurse. Du singst im Schlaf. Das ist Gefahr. Wir leben in der Gefahr, auf Gott zu verzichten, ohne die Inspiration und Impulse Gottes, dass wir nicht nach dem Willen Gottes fragen, eigene Wege gehen. Weißt du, wir leben in der Gefahr, vieles ohne Gott zu machen. Wir sagen, 3/4 meiner Gebete kann ich selber erhören. Sollte ich vielleicht, aber ich kann das. So, dass wir aus eigener Kraft alles machen und gar nicht auf die Uhr Gottes gucken. Wie ist das jetzt das Timing Gottes, dieses Kairos? Eine andere Gefahr ist, dass wir uns selbst was vormachen. Das ist eine ganz schlimme Gefahr. Weißt du, nicht, dass wir anderen was vormachen, sondern sich selbst was vorzumachen und sich selber was vorspielt. So, und wir wollen das nicht wahrhaben, dass es so ist, aber es ist so, wie es ist. Oh, dass man nur mit sich selbst beschäftigt und nur an sich selber denkt, sich selbst betrachtet, so Narzissmus. Das ist also auch eine große Gefahr des Christen, dass man ständig im Spiegel guckt, also ich meine nicht jetzt wegen Kämmen und Waschen und Rasieren, aber nein, sich selbst betrachtet, bin ich nicht die Schönste oder der Schönste und so weiter und denken, wie edel ich bin und wie unedel sind doch die anderen. Oder dass man sich im Spiegel beschaut hat, wie Jakobus sagt, und geht mal weg und weiß man nicht mal, wie man ausgesehen hat. Gefahr ist, dass wir Versprechen machen und Versprechen nicht halten. Euer Rede sei ja, ja und nein, nein und was da drüber ist, ist vom Übel. Oder dass wir nur auf leere Versprechungen uns verlassen, also von anderen Leuten, die nur einfach Blabla sagen und dann drauf reinfallen. Die Gefahr für uns Christen ist, dass wir hereingelegt werden so schnell. Guck mal schon, Adam und Eva im Paradies wurden hereingelegt. Der Teufel versucht bei Jesus im Garten Gethsemane oder versucht auch beim Petrus so. Guck mal, der Petrus lebt in der Gefahr, er ist mit Jesus. Jesus ist in seiner Gegenwart und sagt, Herr, auch wenn alle sterben, ich nicht. Ich bleib bei dir. Ich verteidige dich. Ich kämpfe dich. Er probiert es, aber er versagt jämmerlich. In Richter Kapitel 18, Vers 1 bis 10, da ist eine nette Geschichte von Leuten von Leis. Sie lebten in falscher Sicherheit. Sie lebten ohne Mauer, ohne Wachtürme, ohne Schutz. Wow, wir sind noch nie überfallen worden, uns ist noch nie was passiert. Sie hatten keine Waffen, nicht einmal. Sie lebten so friedlich, er war ein ganz liebes, friedliches Völkchen. Sie dachten, das Leben sei ohne Herausforderungen, so Schlaraffenleben, Glaube an den Herrn Jesus Christus und Halleluja, wir fahren Vollgas. Ihre Seele schlief und das ist auch eine Gefahr, dass unsere Seele einschläft. Dass wir zu selbstsicher werden und sagen, uns kann nichts passieren. Und die waren nicht vorbereitet auf die Krise. Dass die Feinde kamen und dass sie dann überfallen worden sind und ausgeraubt worden sind, weil sie so harmlos waren. Harmlosigkeit ist eine Gefahr im christlichen Leben. Nicht aufpassen. Deshalb sagt Jesus immer wieder, was ich euch sage, wachet und nochmals wachet und nochmals wachet und nochmals wachet. Eine christliche Gefahr ist, dass wir den Teufel nicht sehen, ihn ignorieren womöglich. Oder dann das andere Extrem ist, dass wir hinter jedem Busch sogar einen Teufel sehen, nur den gibt es nicht dann so. Dass wir dem Teufel mehr Ehre machen wie dem lieben Gott oder ihm mehr Ehre geben, als es ihm tatsächlich zusteht. Und dass wir nur noch mit dem Teufel beschäftigt sind. Wir müssen Prioritäten setzen. Naht euch zu Gott, so naht ich zu euch und dann flieht der Teufel von euch. So steht es in der Bibel. Dann Leichtsinn, Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit ist eine Gefahr. Der Christen diese falsche Sicherheit und sie achteten es nicht, bis nur in die Arche ging, bis zu spät war, bis es geknallt hat, bis es geregnet hat. Sie achteten es nicht, bis die Gefahr kam. Sie lebten einfach blind dahin in den Tag. Sie achteten es nicht. Sie haben die Warnungen gehört. 120 Jahre lang wurde da gepredigt, aber die haben nicht drauf geachtet. Geistliche Blindheit ist gefährlich. In der Endzeit wird eine große Blindheit sein und sie werden es auch nicht achten. Und sie achteten es nicht, so wie Lot aus Sodom zog, sie achteten es nicht, dass es jetzt höchste Zeit ist. Hier in Berlin ist eine Frau verhungert, stand es in der Zeitung vor Jahren, ist hier verhungert vor einem vollen Kühlschrank. Verhungert vor einem Kühlschrank. Du kannst vor der Quelle verdursten. Ich denke nur, so manche Wüstenwanderer, Vater Morganas gesehen und so weiter, falsch sich getäuscht oder dass du vielleicht auf dem Meer bist und ein Rettungsboot steht daneben und du ertrinkst vor dem Rettungsboot. So, die Gefahren, die uns auf dem Weg lauern. Und es sind so viele Gefahren, die auf uns ständig permanent lauern. Also deshalb sagt Jesus also, betet und wachet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Also die Dinge sind da, betet und wachet. Aber was war Petrus und die anderen Brüder? Die haben im Garten geschlafen. Die haben im Garten geschlafen, wachet. Sie haben nicht gewacht, sie haben nicht aufgepasst. Geistliche Blindheit ist gefährlich. Oder Lauheit und Trägheit, wenn ich dann an die Sendschreiben denke, das schreibt doch der Herr an eine Gemeinde, ich habe was gegen euch. Ich habe was gegen euch. Stell dir vor, der Herr Jesus würde uns einen Brief schreiben. Sei froh, dass du keine Briefe von Jesus kriegst. Ja, wirklich. Stell dir vor, wenn er schreiben würde, dann könntest du vielleicht mal 3 Wochen nicht mehr schlafen. Du kannst jetzt schon nicht mehr schlafen, wenn du eine Predigt hörst. Aber stell dir vor, wenn du einen Brief vom Herrn bekommst, ein Telegramm, ein Anruf vom Herrn, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Oder dass du die und die duldest. Du, Geschwister, und das ist eine Gefahr für Christen, dass wir bestimmte Dinge dulden. Denk nur Isabel und was weiß ich, die Nikolaiten, die Werke der Nikolaiten, was es auch immer ist. Wir dulden zu viel in unserer Umgebung. Wir dulden so viele Sachen, die wir irgendwo mal gelernt haben oder gehört haben, was angenommen haben, wir dulden. Also, die Gefahr ist, dass wir zu viel dulden. Wir sollten geduldig sein, aber wir sollen den Teufel, das Böse, das Negative, das Falsche, die Irrtümer nicht dulden. Und wir müssen kompromisslos werden. Also wir müssen kompromisslos werden, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Nur die, die radikal sind, die sich auf das Ziel fixieren, erreichen auch das Ziel. Also ein großes Problem ist, dass wir zu viele Ziele haben. Wir wollen das noch mitnehmen und da noch mitmachen und dort noch dabei sein. Und eine Gefahr für Christen. Zu viel Ziele, zu viel Vorhaben, zu viel Pläne. Ich habe gebetet und Gott gefragt, was soll ich hier sagen? Also Gefahren im christlichen Leben, was sind das die Gefahren für uns? Und nicht für die letzte Generation oder vorletzte Generation früher. Die hatten andere Probleme. Unsere Probleme sind ganz anderer Art. Und ich möchte auch die Probleme unserer Art ansprechen. Und Gott sagte mir, hüte dich vor den abgefallenen und dahingegebenen Menschen, die nicht mehr im Willen Gottes sind. Die sind wie Virus, wie als wenn sie AIDS hätten oder irgendeine andere ansteckende Krankheit. Und von ihnen geht eine Gefahr für dein geistliches Leben. Also so ein Schlaf, geistlicher Schlafmütze. Wenn du neben jemand sitzt und einfach so geistlich schläft und gar nicht aktiv ist und sagt, ach, das lass ihn doch reden, hier rein, da raus. Und du merkst, du wirst auch schläfrig. Schlaf ist ansteckend. Ich kann euch mit dem Schlaf anstecken. Ich muss nur anfangen, und schon fangen welche zu gähnen. Und werden müde. Weißt du, wenn du gähnst und fangen schon andere auch mit zu gähnen. Huste und andere fangen auch mit dir zu husten an. Also das ist ansteckend. Und der Teufel versteht uns zu verseuchen. Er kommt nicht selber und verseucht uns. Nein, er schickt irgendwelche Leute, die irgendwie schlecht gepolt sind. Eine faule Kartoffel steckt andere zum Fäulnis an oder Obst. Und Fäulnis kommt immer, wenn irgendwo eine Verletzung ist, irgendwo ein Druck ist, irgendwo da ist und du übernimmst diesen Schimmel. In Römer Kapitel 11, Vers 7 bis 10, da heißt es, das jüdische Volk als Ganzes hat nicht bekommen, worum es sich bemüht hat oder mühte und sich abgequält hat. So viel, so Jahrhunderte darauf gewartet. Gott hat ihnen einen verblendeten Geist gegeben, dass sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören, bis zum heutigen Tag, schreibt Paulus. Sie haben nicht gesehen. Weißt du, wenn du mit Blinden dich umgehst, wirst und Blinde dich leiten, wo kommen die beide hin? So, dann jetzt zitiert Paulus den David hier und sagt, ihre Opfer feiern und so weiter, sind ihnen zu Schlingen und zu Fallstrick geworden, zum Verderben und zum Strafgericht. Lass sie blind werden, damit sie nicht mehr sehen. Das ist also, was Paulus sagt über die Juden. Lass sie blind werden, dass sie nicht sehen. Die soll es blind sein lassen. Du musst nicht versuchen, ihn zu bekehren, denn das Negative kannst du nicht verändern, das kann nur Gott verändern. Das kann nur Gott verändern und deshalb, wir bemühen uns manchmal, ja, ich muss mich mit Jehovas Zeugen auseinandersetzen. Ich sag, eines Tages wirst du Jehovas Zeuge werden, wenn du dich damit abgibst. Und die werden argumentieren und argumentieren. Ja, vielleicht ist etwas Wahres dran. Und die kommen dann mit ihren Irrlehren und es ist überhaupt grundsätzlich so. Deshalb sagt die Bibel, einen Irrlehrer nimm nicht einmal ins Haus, grüße nicht, du sollst nicht einmal mit ihm eine Tasse Tee trinken. Warum? Mit wem du umgehst, das wirst du. Sag mir, mit wem du umgehst, und ich sag dir, wer du bist. So, Gott kann Licht geben, aber Gott kann auch wieder Licht wegnehmen, wenn die Menschen nicht annehmen. Und deshalb, er gab ihnen kräftige Irrtümer. Steht's in der Bibel. Er gab ihnen kräftige Irrtümer. Er kann also den Leuchter von ihrer Stätte stoßen. Steht ja in einem Sendschreiben irgendwo. Wenn du nicht umkehrst, will ich den Leuchter von ihrer Stätte stoßen. Und was haben die 7 Gemeinden in Kleinasien gemacht, den heutigen Türkei? Die sind nicht umgekehrt. Und in Kleinasien, Nordafrika, wo jetzt Libyen ist und Ägypten und Tunis und all diese Gegend, Karthago war und Algerien, das waren blühende Gemeinden. Das war, Nordafrika war blühende Gemeinde überhaupt. Und in der Türkei gibt es kaum Christen überhaupt. Wenn Christen sind, dann sind es Ausländer. Nur das Beispiel. Gott hat den Leuchter weggestoßen. Und jetzt kannst du missionieren. Die wollen es nicht. Die glauben an ihren Allah da und legen sich fest. Und wollen nichts anderes haben. Ich will den Leuchter von ihrer Stätte stoßen. Wenn wir nicht annehmen, das, was Gott uns gibt und so weiter, dann nimmt das Licht weg. Oder wie die Israeliten. Die haben nicht geglaubt, was ist passiert. Sie mussten 38 Jahre lang im Kreis marschieren. Nur weil sie nicht geglaubt haben und weil sie den blinden Kundschaftern vertraut haben. Wir können nicht. Du siehst also, wenn du falschen Leuten vertraust, die stecken dich an und du marschierst 38 Jahre in der Wüste, bis du wieder zur Vernunft kommst. Und viele Gemeinden machen die Wüstenwanderung noch durch. Und viele Christen machen noch Wüstenwanderung durch. Warum? Gott war da, Gott wollte ihnen helfen, Gott hat sie wunderbar rausgeführt, aber sie haben sich mit Dummen abgegeben. Warum? Und wie haben sie sich abgegeben? Die Bibel sagt klipp und klar, was du mit Dummen machen musst. Nicht die geistig Dummen, was du sind, sondern Narren. Narren. Und die Bibel sagt, versuche nicht, den Narren zu belehren. Wenn du anfängst, einen Narren zu belehren, wirst du selber Narr. Lies, was in den Sprüchen über Narrheit steht. Über Narrheit steht. Und das ist knallhart. Das darf ich gar nicht sagen, was dort alles drin steht. Ein Narr. Versuche nicht, einen Narren zu belehren. Weißt du kannst beten, Herr, öffne ihm die Augen, öffne ihm das Herz. Der Herr muss den Menschen das Herz auftun. Aber wenn einer sich verbohrt hat, eine Decke vor Augen hat, da läuft nichts. Ich denke nur die Emmaus-Jünger. Und ihre Augen wurden gehalten. Sogar Jesus läuft neben ihnen und erklärt ihnen die Heilige Schrift. Musste nicht Christus leiden? Musste er nicht? Das haben wir ja gehört. Aber ihre Augen wurden gehalten. Bis Jesus das Brot brach und ihre Augen geöffnet worden sind. Also gib dich nicht ab mit Leuten, die nicht wollen. Nicht die nicht können, die nicht wollen. Die nicht können, denen kann Gott helfen. Die Schwachen soll man tragen. Aber die nicht wollen, bewusst stur schalten, mit denen hast du nichts zu tun. Die werden dich auch stur machen. Die werden dich so verbittern. Die werden dich so traurig machen. Die werden dich enttäuschen. Du sagst ja, da rede ich schon den ganzen Tag und da passiert nichts. So, viele Christen leben in der Gefahr, von Gott ausgespuckt zu werden. So wie die Gemeinden da in Ephesus und woanders, lau und träge. Und Gott sagt, sei kalt oder heiß, aber sei nicht lau. Das ist nichts. Oder wie Lots Frau, die immer zurückschaut. Und du musst aufpassen, mit wem du zu tun hast. Wenn du Leute in deiner Umgebung hast. Schau, Sodom geht unter. Schau, die Welt geht unter. Schau, was da passiert. Schau, was wir alles verloren haben. Schau, was wir alles aufgegeben haben. Schau und so weiter. Und was passiert? Du wirst dich auch umdrehen und zurückschauen. Und Gott hat gesagt, schau nicht zurück, schau nach vorne. Und Geschwister, und genau das ist, weißt du kriegst solche Leute wie Lots Frau an deiner Seite. Da schaust du zurück. Oh, was die alles da aufgegeben hast, die alles verloren haben, wie es denen so geht. Und dann stehst du vor verschlossenen Türen. Denk nur an diese 5 törichten Jungfrauen. Weißt du, wir leben in der Gefahr, dass uns das Öl ausgeht. Die Salbung, der Heilige Geist. Dass uns die Freude am Herrn ausgeht. Weißt du, da kommt jemand, das Buch müssen Sie unbedingt lesen. Verführung der Christenheit, nur als Beispiel. Und dann liest du und dann wirst du verführt. Weißt du, wenn der liebe Gott nicht will, dass du solches Schmarren liest, dann nimm das nicht mal in die Hand. Und da gibt es so viele Blindgänger und so viel Gift in christlicher Verpackung. Verführung der Christenheit. Ich weiß, wovon ich spreche. Und dann ist die Freude am Herrn dahin, verstehst du, siehst, die sind schlecht und die sind schlecht und die sind schlecht und die sind, ja, alles sind schlecht. Der einzige Gute, das bin ich noch. Der einzige Richtige, das bin ich noch. Und selbst das ist falsch, verstehst du, das ist Hochmut kommt vor dem Fall. Weißt du, Salbung ist so wichtig, dass die Salbung da ist, dass das Gebetsleben noch stimmt, dass du noch in der ersten Liebe stehst, so wie am Anfang es war. Die Gefahr eines Christen im christlichen Leben ist, dass wir geistlich blind werden, dass wir geistlich faul werden, dass wir geistlich träge werden, dass wir Gott nicht mehr erkennen, dass Gott nicht mehr zu uns spricht. Wir lesen die Bibel fast zu Tode und Gott spricht nicht zu uns, weil wir das andere noch nicht getan haben oder nicht einsehen wollen. Oder wir sind irgendwie anders uns ins Reich Gottes eingeschlichen. Ich denke nur an die Geschichte von diesem hochzeitlichen Kleid. Da sitzt doch einer in der Festversammlung, da kommt der Gastgeber und sagt, Freund, guck mal, alle haben hochzeitliche Kleider. Wie bist du da hereingekommen und hast kein hochzeitliches Kleid an? Oder vielleicht schon ausgezogen, dass du sagst, nee, dieses Nachthemd will ich gar nicht haben. Weißt du, dass wir sagen, meine Tradition, meine Religion, mein Glaube, das ist viel besser. Und deshalb, was viele Leute machen, dummerweise, die treten in der katholische Kirche oder in die evangelische Kirche wieder ein, verstehst du, Gott hat sie rausgeführt. Oder werden Moslems womöglich oder gehen zu irgendeinem Guru. Das, was sie einmal ausgespuckt haben, das frisst der Hund, so steht es in der Bibel. Die schlimmste Gefahr ist, wo Menschen Gott verloren haben oder Gott abgelehnt haben oder auf Gott nicht gehört haben und du gibst dich mit solchen Menschen ab. Die Bibel sagt, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Das ist knallhart. Du musst mit Ungläubigen zusammenarbeiten. Das kannst du nicht dafür, also in der Werkstatt oder im Büro oder in der Firma. Aber dass du mit denen den gleichen Weg gehst und bei denen dann deine Freizeit verbringst. Da, wo du deine Freizeit verbringst, das ist das Leben, das sich abspielt. Nicht, wo du arbeiten musst und so weiter, die Jesus ablehnen. Gefahr, dass du eine falsche Sicherheit wiegst. Die Juden haben das getan. Deshalb hat Paulus da so radikal gegen die Juden geschrieben und sagt, ja, Abraham ist unser Vater. Weißt du, die Bibel sagt, und die Axt ist schon an den Wurzeln gelegt. Du kannst dich nicht berufen, ich bin evangelisch, ich bin das und das und so weiter. Oder wir gehen ja noch zur Kirche oder wir lesen noch die Bibel oder wir lassen unsere Kinder noch christlich erziehen. Vergiss das alles. Wenn du nicht richtig mit Gott läufst, dann wirst du höchstens ein guter Pharisäer. Weißt du, ich bin nicht so schlecht wie der Zöllner daneben. Das ist also, was dann dabei rauskommt. Und so leben viele Christen, sich einbilden, ich bin nicht so schlecht wie die von der Gosse. Du, wir sind alles schlecht. Da ist keiner Gutes, da Gutes tun nicht einer, steht in der Bibel. Und wir denken, wir sind so gut. Weißt du, was wir sind? Wir sind alles Gnadenkinder. Wir leben allein aus der Gnade und Gottes Erbarmen und sonst gar nichts. Und alles andere kannst du sparen. Die Gefahr, dass wir falsche Prioritäten setzen, das ist also auch eine große Gefahr im christlichen Leben. Weißt du, dass Gott uns nur noch Nothelfer ist, so Ersatzrad. Fünfter Rad am Wagen. Falsche Prioritäten. Nur, dass wir zu Gott beten, immer wenn wir Not haben, wenn wir krank sind, da kommt man wieder in die Versammlung, da besinnt man sich. Ach ja. Und dann bitte beten Sie für mich oder was weiß ich. Eine andere Gefahr im christlichen Leben. Ich schlachte heilige Kühe heute. Wir sind nicht in Indien, deshalb ist es nicht so gefährlich. Und eine ganz schlimme christliche Gefahr ist Übertreibungen. Nicht Untertreibung. Das wäre schön, wenn wir untertreiben würden, aber wir übertreiben. Denk an Ananias und Sapphira. Wir geben uns an. Ach, weißt du, wir möchten die Geschichte noch schöner hinstellen, als sie war. Verstehst du, die war nicht so perfekt, aber wir machen noch schöner ein bisschen ausschmücken. Wir bilden uns manchmal was ein, sagen mehr, als es gewesen ist. Eine andere Gefahr im christlichen Leben ist Fanatismus. Frommer Absolutismus. Es ist wahr, Jesus ist der einzige Weg. Und wir müssen zu den Menschen gehen, aber wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie sind. Und wir müssen uns auseinandersetzen und müssen mal zuerst mal die Hand ausstrecken. Wir müssen zuerst mal auf ihre Basis runterkommen, mit ihren Argumenten sprechen. Paulus sagt, ich bin hier rumgegangen in Athen und ich habe eure Altäre gesehen und ich sah diesen Altar, den unbekannten Gott. Und dann sagt er so, an diesem schwarzen Stein werde ich jetzt predigen. Manche Christen würden sagen, ja, das macht man nicht in einem Götzentempel. Am Götzenaltar hat Paulus gepredigt dort und sagte, hört mal, ich muss euch was sagen, ihr seid wirklich ganz fromme Leute, ihr Athener. Ihr seid so fromm, ihr habt für jeden Gott dieser Welt irgendeinen Altar und ihr wollt keinen Gott übersehen und keinen Gott vergessen. Und ich möchte von diesem unbekannten Gott heute Nachmittag sprechen. Du siehst, er holt die Leute ab, geniert sich nicht, in Teufels Küche zu predigen. Aber Fanatismus ist bei vielen Christen ein großes Problem. Darüber redet man nicht oder da geht man nicht hin. Wir müssen die Menschen suchen, weil Gott die Menschen gesucht hat und die Menschen auch dort abholen. Und wir müssen bei der Wahrheit bleiben, die Wahrheit verkündigen, aber wir dürfen nicht Angst haben, dass die Welt uns was antun kann. Die Welt kann uns gar nichts antun. Der in uns ist stärker als der in der Welt. Viele Christen haben kein Gottesbewusstsein. Weißt du, die glauben schon an irgendeinen Herrgott über die Wolken weit. Aber das Gottesbewusstsein ist, Christus ist in mir. Und nichts und niemand kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Und du kannst sogar durch die Hölle durchmarschieren. Und manchmal musst du durch die Hölle durchgehen. Das macht dir nichts aus, denn du weißt, Jesus ist bei mir. Und solange Jesus bei mir ist, ist der Größere bei mir. Und er ist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Weißt du, und da kannst du kannst mutig und kühn sein. Du weißt, Jesus ist bei dir. Und da muss nicht fanatisch sein. Weißt du, und wie ich gelesen habe, sorgt euch nicht, was ihr sagen werdet und so weiter. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug. Die werden euch nicht fressen. Die können euch gar nicht fressen. Die haben vor euch mehr Angst. Die Wölfe haben vor den wahren Schafen Gottes mehr Angst als vor irgendjemand anderen. Die fürchten dich. Wenn du kühn und mutig bist, musst du vorstellen, so ein Schäfchen geht auf den Wolf zu und zeigt die Zähne. Was glaubst du, was der Wolf dann sich denkt? Was er sich da einbildet? Der wird rennen. Aber wir sind feige. Und die nächste große Gefahr im christlichen Leben ist Feigheit. Und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Weißt du, das ist ein Problem. Feiglinge. Gut, wir sind nicht die Mutigsten, nicht immer. Aber wir haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht uns kühn. Und hart und fest und unerschütterlich. Aber Fanatismus, das ist eine Gefahr. Auch für, als Pfingstler und Charismatiker. Ja, den Heiligen Geist. Also, wenn ich nicht in Zungen singen kann, dann bin ich nicht in der falschen Versammlung. Weißt du, ich bin schon in Gottesdienste gewesen, die waren tot und Tote am totesten. Und habe ich gesagt, warum soll ich nicht hingehen? Ich bin der Lebendige. Und ich interessiere mich nicht darum, was der Gottesdienst ist. Und ich muss nicht so fanatisch sein. Der muss auch Halleluja. Wenn er nicht fünfmal Halleluja gesagt hat, dann war es nicht geistlich. Ich habe mal einen Mann in meiner Gemeinde gehabt, der kam zu mir nach dem Gottesdienst, sagte, Bruder Matus, ich möchte mit dir sprechen. Hast du Zeit für mich? Ich habe gesagt, ja, um was geht's denn? Du hast 38 Mal Heiliger Geist gesagt und nur 3-mal Jesus. Aber ich bin jetzt mit Jakobus fertig. Jakobus hat nur 2-mal den Namen Jesus erwähnt. Nur 2-mal. Und nicht einmal den richtigen Zusammenhang, obwohl er der Bruder des Herrn war. Nur 2-mal erwähnt. Aber der hat sehr viel erwähnt, das praktische Leben mit Jesus. Mund halten, geduldig sein, widerstehen der Versuchung und so weiter. Und eine große Gefahr im christlichen Leben ist, wenn wir den Mund nicht halten können. Eine lose Zunge. Das ist schlimmer, als wenn du nicht in Zungen reden würdest. Eine lose Zunge zu haben. So, Gefahren, Einseitigkeit, das ist auch eine große Gefahr im christlichen Leben, Einseitigkeit. Paulus, guck mal, Paulus, so ein Eifer für Gott und für die Mission und für die Sache Gottes, das Reich Gottes. Er sagt nicht, dass ich ergriffen hätte, ich bin ergriffen. Nicht, dass ich fertig bin, also schon vollkommen vollendet, nein, ich bin noch immer auf dem Weg. Extrem sein ist eine Gefahr für Christen. Extrem feurig. Und extrem kalt. Ah ja, Bruder Matthäus, aber das ist Lauheit, was du sagst. Nein, wir müssen ausgewogen sein, ausbalanciert sein, ausgeglichen sein. Ausgeglichenheit ist das wahre Kennzeichen wahrer Christen. Ausgeglichen. Nicht da gleich, wenn jemand dich nur anguckt, schon umfallen wie ein Mehlsack. Nein, stehen bleiben. Einseitigkeit ist eine Gefahr. Weißt, und ich möchte dich warnen. Ich möchte dich warnen. Einseitiger. Ich lese nur noch die Bibel. Ich lese nicht mehr nur die Bibel. Bitte, du bist jetzt von mir enttäuscht. Weißt du, du darfst deinen Horizont nicht begrenzen. Wir sollen uns bilden, wir sollen uns fortbilden, wir sollen hören und lernen und so weiter. Wir müssen eine Gesamtschau haben. Gott hat nicht nur die Bibel geschrieben, Gott hat auch die Natur uns gegeben. Gott hat viele, so viele andere Dinge gegeben. Oder ich bete nur noch. Die Bibel lehrt uns einen anderen Weg, beten und arbeiten. Wir müssen uns vor Extreme hüten. Rückfall ist eine große Gefahr im christlichen Leben, dass man wieder dort zurückkommt, wo man herkommt. Dass man sich nicht von seiner Vergangenheit löst, und vor allem viele Menschen haben sich nicht radikal von ihrer Vergangenheit gelöst. Es geht natürlich nicht von heute auf morgen, haben auch heute schon gehört, und ich bin eigentlich froh, Doris hat es wirklich toll gemacht, also der Werdegang eines Christen in der Schule Gottes, wie man das so ist und so weiter. Weißt du, aber wenn man sich nicht gelöst hat, du wirst immer wieder zurückgezogen von der Trichine, von dieser Seuche, von dieser Krankheit. Irgendwann bleibst du dann zurück und kommst nicht mehr weiter. Oder wenn du dich zu weit aus dem Fenster rauslehnst, verlierst das geistliche Gleichgewicht. Also ist so wichtig, also nicht extrem zu werden und nicht sich zu übernehmen. Und dann glaub nicht jeder Lüge. Aber weißt du, was wirklich Lüge und Wahrheit ist? Lüge und Wahrheit, vielleicht solltest du vielmehr fragen, Herr, ist das die Wahrheit, was ich jetzt gerade höre? Und du solltest sogar das, was ich dir heute Abend predige, jetzt in dieser Predigt, in diesen Augenblicken, du solltest sogar Gott fragen, Herr, ist es wirklich wahr, was der Herr Matthäus predigt? Ist es wahr? Denn du musst vom Heiligen Geist überzeugt werden, nicht von mir. Ich könnte dir Lügen erzählen. Weißt du, und was ist die Wahrheit? Frag immer wieder, was ist die Wahrheit? Und die Leute in Berea prüften, ob es sich so verhält. Du musst prüfen, verhält es sich so, ist es so, für mich maßgebend, kann ich nach diesem Wort Gottes gehen oder nach dieser Aussage gehen? Prüfe. Petrus, natürlich ist es Zwist zwischen zwei Brüdern, Paulus und Petrus, aber Petrus schreibt einmal, also der Bruder Paulus redet so hochgeschwollen, so mit Fremdwörtern und so weiter, sehr gebildet, und seine Worte sind schwer zu verstehen und manche werden irre dabei. Und zwar irre dabei, weil sie von Gott dahingegeben sind, weil die werden irre dabei. Wenn du die Bibel nicht richtig verstehst, wirst du irre dabei. Falsch verstandene Bibelstellen machen dich verrückt. Und ich warne dich, lies die Bibel mit zwei Augen, mit dem Verstand und mit dem Herzen und mit den Füßen und mit den Händen. Die Bibel wird also ganz anders gelesen, als nicht nur mit den Augen, sondern dass es auch zur Tat wird. Also, und Gottes Worte, sobald es nicht in deinem Herzen wird und solange nicht vom Heiligen Geist inspiriert wird, selbst wenn die führen dich zu Verdammnis. Guck mal, wie kam der Teufel zu Jesus? Mit Gottes Worte. Mit der Bibel kam er. Es steht geschrieben. Also pass auf. Sogar mit Gottes Wort kann man dich zum Verbrechen, zur Gottlosigkeit hinführen. Weitere Gefahren im christlichen Leben, ich liste dir nur auf. Du musst gucken, wo deine Gefahr ist, wo du drin steckst. Weitere Gefahr im christlichen Leben ist, dass man Stress hat und dass man sich hetzen lässt. Dass man keine Ruhe hat, keine innere Ruhe hat. Stress ist nicht schlimm, aber du lässt dich treiben. Uns muss der Heilige Geist leiten und niemand anders. Gott dient man aus der Ruhe heraus, aus dem Frieden heraus. Du stehst auf. Weißt du, zu viele Menschen, die sind nur in Hektik. Ich habe in Stuttgart mal gearbeitet, fahre die Straßenbahn und dann sitze ich in der Straßenbahn und ja, man guckt halt in der Straßenbahn die Leute an. Also gucke ich die Leute und ich sehe einen Mann, da guckt Schlafanzug raus, Pyjama. Denke, was sagst du ihm was oder sagst ihm nicht? Dann habe ich mir doch ein Herz gefasst, habe ich gesagt, ich sag's ihm. Ich sage, entschuldigen Sie, aber aus Ihrer Hose guckt Pyjama unten raus. Dann sagte, um Himmels Willen, heute ging es so schnell. Ich glaube, ich wollte recht, also dass ich die U-Bahn oder Straßenbahn erwischt, ging so schnell. Und was hat er gemacht? Ist der Nächste ausgestiegen, muss er zurückfahren und sein Pyjama auszuziehen. Und in Hektik. Stell dir mal vor, wenn du so in Hektik in die Arbeit gehst oder zu deiner Hantierung, zu deinen Geschäften gehst, wundere dich nicht, wenn alles daneben liegt oder daneben geht, dass du Stress hast. Wir müssen aus der Ruhe heraus. Deshalb lieber eine halbe Stunde früher aufstehen und mit Gott vespern und mit Gott Gemeinschaft haben, mit Gott zu reden. Und die Juden sagen, man sollte den Tag beginnen, bevor die Sonne aufgeht, bevor der Hahn kräht. Und dann kannst du ganz anders deinen Tag gestalten, bevor der Wecker klingelt. Viele Christen, die schlafen bis zur letzten Minute und dann schnell unterwegs noch wird gegessen. Weißt du, das ist auch nicht gesund für deinen Magen. Das rächt sich früher oder später. Stress und Hektik rächt sich früher oder später. Aber das ist eine Gefahr für Christen. Die haben keine Ruhe. Heutzutage eigentlich, die haben das bequemste Leben. Die leben königlicher wie die Könige von damals. Und doch keine Zeit und nichts. Eine weitere Gefahr ist Leichtsinn, Oberflächlichkeit, expertengläubig. Also was der Pfarrer sagt, was der Arzt sagt, was der Professor sagt. So Leichtsinn und Leichtgläubigkeit, expertengläubig. Du musst nicht expertengläubig werden, sondern gottgläubig. Gottgläubig. Was sagt der Herr, nicht die Experten? Manchmal weiß vielleicht eine Oma viel mehr über Gott als manche Experte. Weißt du, wir sollten gottgläubig sein. Hat der Herr hier gesprochen. Und ich darf dir eines sagen, Kinder und Narren sagen oft die Wahrheit. Du sollst auf die Narren und die Kinder hören, nicht auf die Experten. Auch Experten sind wichtig und sind gut. Ich habe nichts gegen Experten. Aber du solltest nicht expertengläubig sein. Gott hat das letzte Wort. Immer noch. Und selbst wenn die Experten so sagen, aber was sagt der Herr? So, eine andere Gefahr für Christen ist, entweder sie glauben jeden Pessimismus oder jeden Optimismus. Beides ist verkehrt. Weißt du, Christen sind Realisten, nicht Optimisten und nicht Pessimisten. Realisten. Du musst, weißt du, so viele Leute, ich muss positiv denken. Bitte nicht die Krankheit erwähnen. Das ist vom Teufel. Nein, du musst dich mit der Krankheit auseinandersetzen. Das ist Realität. Und dann bringst du die Krankheit dem Herrn Jesus. Oder dann, dass du alles schwarz siehst gleich. Das ist auch etwas Verkehrtes. Und gleich bedrückt bist und depressiv. Der Mensch ist sehr unvorsichtig. Nicht nur, was er isst, sondern auch, was er hört. Prüft die Geister nicht. Deshalb etwas ganz Wichtiges. Prüft die Geister. Und zwar für dich. Prüft die Geister. Wenn ich eine Weissagung bringe, ich bin nicht verantwortlich für die Weissagung, ob die, was sie ist und so weiter. Und das sage ich knallhart hier, ich bin nicht verantwortlich für die Weissagung. Der es hört, ist verantwortlich für die Weissagung. Was macht er daraus? Wie nimmt es an? Du hörst es und wenn es dich betrifft, dann kannst du sagen ja und wenn es dich nicht betrifft, kannst du nein sagen. Aber du musst nicht den prüfen, der da weissagt. Prüfe die Weissagung, wie die Antipfingstler machen, da, oder was der da gesagt hat und erzählt hat. Nein, der das hört. Der muss es prüfen. Der muss es jetzt untersuchen. Ist das für mich? Kann ich das annehmen? Kann ich das glauben? Und wenn du nicht glauben kannst, dann lass es stehen. Genauso wie was du beim Fischessen machst mit den Gräten. Lass die Gräten stehen, oder? Es sei denn, du hast so einen Magen, dass du schlucken kannst. Ja, es gibt solche. Verstehst du? Die verschlingen alles. Aber du musst prüfen. Du musst auch die Weissagung prüfen. Ist diese Weissagung von Gott oder nicht? Ist die von Gott oder nicht? Du musst die Gedanken prüfen. Weißt du, in deinem Kopf, da arbeiten tausende von Gedanken in Bruchteilen von Sekunden. Und nicht jeder Gedanke ist von Gott. Manche Gedanken sind Kuckuckseier vom Teufel oder von irgendjemand anderem. Und du musst die Gedanken prüfen, ist dieser Gedanke von Gott oder nicht? Nicht nur die Geister, verstehst du, die Weissagung, die Verkündigung, die Predigt. Nein, auch die Gedanken, die du denkst. Du musst sogar deine Gefühle prüfen. Ich kann heiße Gefühle haben und doch, die Situation ist nicht von Gott. Weil Begeisterung da ist, die Musik ist so aufregend. Ich habe da einen Bruder mal gehabt, unser Chorleiter in Heilbronn. Weißt du, da war so ein trockener Bruder, ich wollte sagen Stoffel. Weißt du, das ist egal. Ich habe gesagt, Mensch, das Pfingster hat den Heiligen Geist, aber der explodiert nicht, bewegt sich nicht, verstehst du, da könnte viel dynamischer sein. Also eigentlich hat er Bibelschule und alles gehabt, aber nein. Und dann war er beim Reinhard Bonke, die Feuerkonferenz in Frankfurt war, nichts gegen Reinhard und so, nur nebenbei. Und dann bringen sie mir ein Video und dann sehe ich meinen Bruder, der hopft wie ein Gummiball. Rauf und runter, wie ein Gummiball. Und dann habe ich ihn zur Rede gestellt, weil er sagt, du, ich habe dich im Video gesehen oder im Video gesehen und da bist du rauf und runter. Was ist mit dir los gewesen? Da sagt er, sie sind alle gehopft und mir blieb auch nichts anderes übrig als zu hopfen. Du siehst, du machst mit und es ist dir gar nicht zumute. Also du machst mit, weil du nicht negativ auffallen willst. Stell mal vor, der wäre da so weitergestanden und alle hopfen auf und runter. Du musst prüfen auf die Gefühle. Das ist so ganz arg wichtig. Und wenn du im Gottesdienst bist, weißt du, eine große Gefahr für Christen in dieser modernen Zeit ist Gruppendynamik. Gruppendynamik, lass uns alle aufstehen und alle stehen hoch. Lass uns hinsetzen und alle setzen sich hin. Weißt du, vielleicht bist du müde, hast sehr schwer gearbeitet den ganzen Tag und Zentnersäcke rumgeworfen und du bist erschöpft. Du kannst nicht. Du sagst, oh, wenn ich habe Muskelkater, ich kann das nicht. Dann bleib sitzen. Und du musst keine Angst haben. Ich habe schon Sachen erlebt, da sind Leute hingegangen. Du, soll ich mit dir beten, dass der Herr dich wieder aufrichtet oder so, bist niedergeschlagen? Nein, ich bin müde. Und ich möchte gerne vielleicht schlafen oder mich ausruhen. Aber, weißt du, wenn du nicht sofort, wir alle so in der Gruppendynamik tanzen, und das ist eine ganz große Verführung in der Christenheit, in der modernen Christenheit, Gruppendynamik. Alle machen mit und keiner weiß warum. Ja. Alle machen mit und keiner weiß es warum, weil das wird alles manipuliert. Ist eine große Verführung. Du musst wissen, der Geist Gottes treibt mich, leitet, führt mich. Vielleicht du willst nicht singen. Oder willst gar nicht in eine Versammlung gehen. Weißt du, wir müssen lernen, in eine Versammlung zu gehen, wenn der Geist Gottes uns sagt. Auf Anregung des Heiligen Geistes kam Hanna und Simeon in den Tempel. Auf Anregung des Heiligen Geistes. Und vielleicht bist du in einer Phase, wo du sagst, Frau fahr oder Mann fahr in die Versammlung, ich bleib heute zu Hause, bleib im Bett. Und ich kann dir sagen, im Bett wird Gott dir eher begegnen wie in der Versammlung. Du solltest mal, vielleicht auch mal Ruhe. Jesus hat sogar seinen Jüngern gesagt, ruhet ein wenig. Ruhet ein wenig. Also nicht nur immer Hektik und nicht nur Stress, aber das ist die Gefahr, dass wir nicht vom Geist Gottes geleitet werden, sondern von meinen Verpflichtungen. Ich muss und nein, du musst es nicht, du darfst es. Und das, wenn du die Freiheit des Geistes hast und deshalb, wo der Geist Gottes ist, ist nach Freiheit. Und eine Gefahr ist, dass du unfrei wirst. Dann bist du in der Versammlung und bist verklemmt. Ja, verstehst du? Bist blockiert. Und du fragst, warum bin ich immer so blockiert? Weil du nicht gelernt hast, in Freiheit des Heiligen Geistes zu leben. Eine Gefahr der Christen, sie sind nicht in der Freiheit. Und wenn es dir zumute ist und alle stehen ganz bedrückt und so weiter, dass du dann aufstehst und deine Hände hochlobst und Gott preist, ist ja kein Verbrechen. Verstehst du? Wir sollten also uns die Freiheit nehmen oder dass wir dann irgendwas anderes tun, was wir tun sollten, was das Herz einem sagt. Was das Herz einem sagt. So. Gefahren im christlichen Leben. Eine ganz schlimme Gefahr. Andere richten und verdammen. Das ist eine Gefahr, andere zu richten und sie zu verdammen. Die Bibel sagt, mit welchem Maß du misst, mit dem Maß wirst du auch gemessen werden. David hat einmal nur nebenbei, weißt du, du musst nicht ganz großer Richter sein oder Staatsanwalt spielen und andere verurteilen und so weiter. Nein, du kannst es sogar in Gedanken, im Gespräch schon nebenbei und gar nicht absichtlich. Nathan erzählt dem David eine Geschichte von dem Bauer, der 100 Schafe hat, und da kommt einer und sagt, er kriegt Besuch, und dann holt er das Schaf von dem einen. Dann sagt er, der Mann ist des Todes schuldig. Und er bricht den Stab über den Mann, aber das war er. Der Mann ist des Todes schuldig. Brich über niemanden Stab, du weißt nicht die Situation. Und 4 seiner Söhne mussten deswegen sterben, nur weil er den Stab da gebrochen hat. Und du wunderst dich, warum dies und jenes in unserem Leben so läuft, wie es nicht laufen sollte. Der Mann ist des Todes schuldig. Richte nicht. Das Gericht ist Gottes Sache. Gott ist Richter. Und nicht du und nicht irgendein Politiker, nicht ein Prediger, das Gericht ist allein Gottes Sache. Nicht einmal Jesus richtet. Sagt, ich richte niemand. Das Gericht ist dem Vater übertragen. Und er richtet auch niemand. Jeder kriegt das, was er verdient und bekommt. Und so, du musst nicht richten. Eine andere Gefahr im christlichen Leben, weißt du, wie viele Gefahren wir schon haben, wofür wir ausgesetzt sind? Müßiggang. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Nichts tun. Nicht nur viel tun, sondern nichts tun. Weißt du, David, seine Sünde ist passiert, nur weil er nichts getan hat. Da geht der Joab und seine Armee ist in der Schlacht und er geht da, oh Herr, das ist doch schön, hier in Jerusalem, auf dem Sion oben, auf dem Sionsberg zu spazieren. Die Luft ist gut, das Wasser unten sprudelt und so weiter. Und dann sieht er da unten die Bathsheba. Und da kommt sein Sündenfall. Sünde kommt, wenn du nichts für Gott tust. Wer für Gott nicht arbeitet, beschäftigt der Teufel. Wer für Gott nicht arbeitet, und das war das Problem bei David, und das kannst du angucken, wo du willst, das wird sowohl den Menschen Müßiggang. Nichts tun, nicht aktiv sein. Passiv ist nichts und aktiv ist nichts. Beides ist nichts. Du musst ausbalanciert sein in deinem Leben. So, eine andere Gefahr ist, dass du sagst, ich weiß schon alles. Du bist nicht mehr in der Schule Gottes. Wir werden nie auslernen. Und Lehre, sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Du lässt noch so viel. Und was ich jetzt sage, das könnt ihr gar nicht begreifen. Der Heilige Geist wird kommen und der wird euch noch in alle Wahrheit hineinführen. Also wir sind immer noch Lernende. Also aufhören zu lernen, das ist eine Gefahr. Deshalb auch die Bibelschule, Gemeindebibelschule, ich denke, das ist ganz arg wichtig. Oh, das habe ich vergessen. Dem Sonntagabend, 19 Uhr, haben wir Gemeindebibelschule. Da wird das neue Material, der Jakobusbrief, ausgegeben. Also ihr seid herzlich eingeladen. Sagt es den anderen weiter, weil ich habe vergessen, auf dem Zettel hier drauf zu schreiben. Also Gemeindebibelschule, Sonntag, 19 Uhr, das Material. Du solltest lernen. Weißt du, aber ich merke, es ist interessant zu beobachten, da kommen so viele, ja, ich weiß schon alles, das brauche ich gar nicht. Du weißt gar nicht, was du brauchst. Weißt du, warum ich so versessen bin und warum ich programmiere und einfach sage, Leute, ihr müsst lernen? Wir müssen das, wir werden das irgendwo brauchen. Stell mal vor, wir haben Verfolgung und du bist nicht informiert. Und dann kommen die ganzen Irrlehrer. Denn das Problem von heute für Christen ist nicht Verfolgung. Verfolgung ist nicht das Problem. Verführung ist das große Problem. Verführung. Und wenn du deine Bibel nicht kennst, wirst du verführt. Du wirst verführt. Du brauchst ein Fundament für deine Füße, für deinen Bau. So, lern aus dem Wort Gottes. Selbst wenn es nur ein Brocken ist. Du musst nicht einen Test machen nachher, dass du sagst, ich brauche mein Diplom. Also, ich kann mit meinen Diplomen auch nichts anfangen. Die habe ich irgendwo in der Schublade, meine Diplome. Alle meine Zeugnisse, ich habe mal ein bisschen rumgeräumt jetzt die Tage. Und was kannst du mit deinen Diplomen machen? Da fragt niemand. Da fragt niemand mit deinem Diplom. Entweder weißt es oder weiß es nicht. Entweder kannst es oder kannst nicht. Aber die ganzen Diplome, die ganzen Auszeichnungen, vergiss es. Niemand fragt dich. Weißt du, ich habe immer Führerschein dabei. Nicht einmal die Polizei fragt, haben Sie Führerschein? Zeigen Sie mal den Führerschein. Also ich fahre manchmal so, möchte erwischt werden, dass ich mal meinen Führerschein kontrolliere. Jetzt habe ich einen neuen Führerschein. Also jetzt und nein, die interessiert sich. Wenn ich im Auto sitze, da denken sie, ich habe Führerschein. Okay. Müßiggang. Nicht mehr lernen wollen. Also ich habe meine Schulzeit in eine kommunistische Schule zugebracht und bei uns hing Lenin, eine Zeit lang hing Stalin und Lenin, die beide nebeneinander, die zwei kommunistischen Heiligen. Lenin und dann eines Tages kommen wir in die Schule, ist der Stalin weg. Denk, was ist denn da passiert? Und war weg und war nur noch Lenin. Und der Lenin, und sein Bild stand bei uns, ich weiß nicht, was bei euch in der DDR war, aber bei uns stand es, lerne, lerne, lerne. Oh, und jeden Tag, über der Tafel stand es immer wieder, lerne, lerne, lerne. Dass ich sogar nachts geträumt habe. Lerne, lerne, lerne. Und genau das ist im christlichen Leben. Lerne, lerne, lerne. Mein Name Matthäus, das ist auch so ein komischer Name. Man tut es oder man tut es nicht. Aber das ist weniger, das heißt Matthäus, kommt aus dem Griechischen und heißt der Schüler, der Lernende. Und ich möchte immer Lernender bleiben. Und ich habe so viel Spaß und so viel Freude, das Material zusammenzutragen, wo ich schon so viel gepredigt habe für die Gemeindebibelschule. Aber ich habe Freude, ich lerne selber jetzt noch viel mehr, denke ich jetzt im Alter, vor der Pensionierung. Aber mir macht Spaß zum Lernen und ich will euch ermutigen, fangt an zu lernen. Das ist so wichtig. Das, was du kannst, kannst du. Und das kannst du auch gebrauchen dann irgendwo. Und wer weiß, wann du das brauchst. So viele Leute denken, ja, der Heilige Geist gibt mir. Der Heilige Geist gibt dir gar nichts. Und ich sag's nochmals, der Heilige Geist gibt es gar nichts. In der Bibel heißt es nur vom Heiligen Geist, wo es heißt, der Heilige Geist gibt es. Da heißt es, und er wird es euch wiederbringen. Er wird es erinnern. Du musst zuerst mal in deinem Computer drin haben. Was du im Computer nicht drin hast, vergiss es. Als ich da vor 15 Jahren oder so, 15 oder 20 Jahren Computer mir gekauft habe, habe ich gedacht, weißt du, was die Leute erzählt haben, was der Computer alles kann? Ich stelle den zu Hause auf und dann merke ich, wie blöd der ist. Der kann überhaupt nichts. Der kann gar nichts. Du musst zuerst mal einspeichern, zuerst mal was reinlegen oder und einprogrammieren. Und dann kommt was raus, was du nicht einprogrammiert hast in deinem Leben, was du nicht gelesen hast, was du nicht gehört hast, was du nicht gesehen hast, was du nicht betastet hast, was du nicht getan hast. Das wirst du auch nie umsetzen können. Du musst es mal gesehen haben. Du hast mal eine Predigt gehört, hast vergessen. Aber im richtigen Moment, wenn du es brauchst, wird der Heilige Geist wiederbringen. Du musst deinen Computer speichern. Du musst den Computer speichern. So, eine andere Sache, eine andere Gefahr von Christen, ganz besonders hier in der westlichen Welt, verlasst nicht eure Versammlungen, das etliche pflegen. Gehört auch dazu. Weißt du, wir haben Fernseher, wir haben Internet, wir haben das und so weiter. Und da sitzen sie vorm Fernseher oder vorm Internet und so weiter. Weißt du, wer nicht mehr zu den Füßen Jesu sitzt, das ist Versammlung. Du brauchst Versammlung. Wenigstens einmal in der Woche brauchst du Wort Gottes. Und zwar nicht, du brauchst die lebendige Predigt, also Dichtung-Predigt aus dem Fernseher, die ist ja alles zusammengeschnitten, verstehst du, das ist alles komprimiert, das ist alles so aufgebauscht oder aufgebaut und da wirst du bekommst nicht den Geist mit, du brauchst auch den Geist aus der Versammlung. So, von der CD ist es gut, so in Notzeiten oder ist es gut, wenn du nichts anderes hast, aber du brauchst die lebendige Predigt. Und was du am allermeisten brauchst, du musst sehen, lebt mein Bruder noch? Lebt meine Schwester noch? Sind die noch auf dem Weg? Wie geht's denen? Eigentlich, wir kommen in der Versammlung nur, um uns gegenseitig zu erbauen und zu ermutigen. Ach, du bist auch noch da. Halleluja. Es ist nicht so sehr um die Predigt. Es ist vielmehr, dass du siehst, mein Bruder existiert noch. Und die Gemeinde ist noch nicht entrückt. Ja, ganz genau. Verstehst, wenn kannst feststellen, also die sind noch alle in dieser Welt und die leben noch in dieser Welt und kämpfen. So, das ist so wichtig. Und Gott will durch deinen Bruder, durch deine Schwester, nicht nur durch den Prediger. Gott will durch deinen Bruder, durch deine Schwester was sagen, dich ermahnen oder dich ermutigen oder wie auch immer. Eine andere Gefahr im christlichen Leben ist, dass du die Warnungen Gottes in den Wind schlägst, ignorierst, dass du die Sprache des Geistes nicht verstehst auf der einen Seite. Und auch die Körpersprache nicht verstehst, was der Körper dir sagt, was für ein Alarm er schlägt, oder wie die Seele schreit, dass du dich nicht warnen lässt durch, und nicht sagen lässt, und denkst, ich weiß alles besser. Und das ist die Gefahr. Wir sollten aus der Geschichte lernen. Viele Christen lernen nur aus der Bibel. Oder gerade für den Augenblick, für die Notsituation. Wir sollten auch lernen für die Zeit, vielleicht brauchen wir es jetzt noch nicht. Aber vielleicht in 10 Jahren werden wir das brauchen. Vielleicht werde ich das nicht brauchen, aber meine Kinder werden das brauchen. Also wir sollen in der Zukunft, für die Zukunft lernen. Und wir sollten aus der Geschichte lernen, wie Gott unsere Vorfahren geführt hat. Wer den Abraham da vor ein paar tausend Jahren geführt hat und die Leute und wie der Herr unsere Väter im Glauben begleitet und beschützt hat. Wir sollen hören, was die da erzählen, was die alles uns zu sagen haben. So aus der Vergangenheit lernen. Wer nicht aus der Vergangenheit lernt, aus seiner Vergangenheit lernt, der wird nicht reif. Die nächste große Gefahr ist Ungehorsam. Ungehorsam dem Herrn gegenüber. Du weißt es genau, was richtig ist. Die Heilige Schrift sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht. Wer da weiß, wenn du nicht weißt, ist es okay, ist eine andere Sache. Aber wenn du weißt, und du weißt es irgendwie, dein Gewissen schlägt, dein Herz, du reagierst nicht auf dein Gewissen, so, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. In 5. Mose 28, Vers 15, ab Vers 15, da heißt es, wenn ihr dem Herrn nicht gehorcht, und der Herr wird euch dann vor euren Feinden zu Boden werfen. Du siehst also, was, wo dann die Ergebnisse kommen, wenn wir Gott nicht gehorchen. Ihr werdet in alle Richtungen fliehen. Aasgeier und Hyänen werden eure Leichen, sich hinter euren Leichen hermachen. Der Herr wird euch mit Geschwüren strafen, mit Beulen, mit Ausschlag. Und ihr werdet kein Heilmittel dagegen finden. Er wird euch strafen mit Wahnsinn, mit Blindheit und mit Geistesverwirrung, so dass ihr am hellen Tag herumtappt wie Blinde, Vers 28. Nichts wird euch glücken, ihr werdet unterdrückt und ausgebeutet werden und niemand wird euch beistehen. Das ist das Ergebnis, wenn man nicht gehorcht. Eine weitere Gefahr des Christen ist Stolz, Standesdünkel, Kastendenken, Rassedenken. Zu glauben, meine Religion ist die beste. Weißt du, wenn irgendjemand sagt, du, diese Gemeinde ist eine seligmachende Gemeinde, sag Dankeschön, ich war zum letzten Mal hier. Denn es gibt keine seligmachende Kirche und Gemeinde. Wenn jemand sagt, allein selig machen, kann sagen, Dankeschön. Da war ich die längste Zeit da. Wer kann uns nur selig machen? Jesus Christus. In keinem anderen Namen ist Heil uns kein anderer Name den Menschen gegeben als der Name Jesus. Es gibt keine selig machende Gemeinde. Pass auf solche Gemeinden. Komm zu uns, kommst in den Himmel. Nein, du musst zu Jesus kommen, dann kommst du in den Himmel. Du musst zu Jesus kommen. Gefahren für den Glauben, für den Christen. Ganz schnell noch ein paar Gefahren. Ich muss noch schnell machen. Fromme Rechthaberei, Scheinheiligkeit, Gesetzlichkeit ist eine Gefahr, dass man also dogmatisch macht. Fruchtlosigkeit, eine Gefahr, weil der Herr kommt vorbei und sucht Frucht und findet nichts. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Falsche Gottesbilder sind eine Gefahr, dass man sich Gott so und so vorstellt. Gott hat keinen Namen. Und Gott hat keine Gestalt. Gott sagt, ich bin der Dasein Gott. Du kannst kein Bildnis von Gott machen und ihr sollt kein Bildnis machen, sagt der Herr. Lügen glauben, das ist eine tödliche Gefahr. Petrus sagt, wir sind nicht klugen Märchen gefolgt oder Fabeln, sondern das, was wir gesehen, gehört und betastet haben, dieser Realität. Wir müssen Realisten werden. Sie haben nicht einfach alles geglaubt und geschluckt. Sie haben geprüft. Und zwar funktioniert das auch. Weißt du, Glauben zu haben, was nicht praktisch anwendbar ist, vergiss es, das ist kein Glaube. Das ist sogar tödlich. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, heißt es in der Heiligen Schrift einmal. Du brauchst viel mehr als nur Brot. Du brauchst das Wort Gottes. Die reine Wahrheit, Titus 1, Vers 2, die kommt nur von Gott. Und zwar der Satan versucht uns mit Lügen zu füttern, mit so Vorhaltungen und Vorspielungen. Er ist ein Meister der Täuschung. Und sogar als Engel des Lichts verstellt er sich und kommt so ganz sehr positiv, denkt Esoterik. Weißt du, eine große Gefahr für Christen ist Esoterik und New Age und Spiritismus und Magie und Hexerei. Also sagst du, ja, ich tue nicht Hexerei. Aber wenn du Sachen aussprichst und denkst, wenn du das nur ohne Gottes Auftrag Sachen aussprichst, ist Hexerei. So oder so. Verfluchungen und dergleichen. Wir sollen ja gar nicht verfluchen und verdammen. Wir sollen Gott das Gericht überlassen. Du sollst segnen. Dazu bist du berufen. Und nicht zum Fluchen. Flucht nicht, sondern segnet. Und das ist unser Auftrag. Es ist so wichtig, dass wir das ausleben, was Gott sagt. Eine andere Gefahr ist bei Christen noch, dass sie gerne murren. Israel murrte ständig und deshalb haben sie sich immer wieder den Weg für Gott verbaut. Wir haben das Talent, unsere Meinung zu sagen und dann wir trotzen entweder oder wir widersprechen oder wir lehnen es ab oder wir nehmen es an. Wir bekennen oder wir verleugnen. Also wir haben die Fähigkeit, unsere Meinung zu sagen. Und das tun wir manchmal und wir sagen die Meinung, ohne überlegt zu haben, ohne nachzudenken. Deshalb, bevor du redest, schalte den Kopf ein. Eine weitere Gefahr für Christen ist Assimilation oder Anpassung, dass wir uns gleichstellen mit der Welt. Deshalb sagt die Bibel, stellt euch nicht, Römer 12, stellt euch nicht dieser Welt. Oder Demos hat die Welt lieb gewonnen. Also mit der Welt sympathisieren. Wir sind was anderes. Wir sind Kinder des Lichts, wir sind Kinder des Lebens, wir gehören Jesus. Jesus sagt und lehrt seine Jünger, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also halte dich an Jesus und vertrau an seine Allmacht, nicht an deine Macht, an seine Allmacht. Unsere Gefahr als Christen ist, dass wir Jesus aus dem Auge verlieren, dass wir an seine Macht zweifeln. Kann er das? Wir sollten einfach Gott vertrauen, dass Jesus immer noch derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass diese Verbindung da ist, darauf achten. Viele Christen sind Zwirnchristen. Wisst ihr, was das ist? Ich sage euch schnell, ich habe Fußball gespielt als Bub und mein Vater hat einen Apfelbaum im Garten gehabt und dann pssst, und der Ball fliegt und da waren drei Äpfel, glaube ich, drei waren es. Und ein Apfel ist abgeschlagen worden. Und mein Vater, wenn er immer nach Hause kam, hat immer in den Garten geguckt. Oh, wie werden diese Äpfel? Die werden jetzt was und die entwickeln sich. Aber ein Apfel habe ich abgeschlagen. Weißt du, ich war so schlau. Habe schon die Weisheit damals gehabt. Ich gehe zu meiner Mutter, hol Faden und ich bind den Apfel am Ast, wo er hing, wieder an. Und da winkt, und mein Vater guckt und denkt nichts. Ein Tag ist vergangen, zwei Tage, aber nach ein paar Tagen kommt er dann ran und sagt, das gibt's doch nicht. Wer hat das gemacht? Weißt du, der Apfel fing an zu welken. War so Zwirnapfel. Und so gibt es viele Zwirnchristen. Die sind irgendwo abgefallen, sind wieder angebunden, aber nicht in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Und das ist eine große Gefahr, dass wir die lebendige Beziehung zu Jesus verlieren und dann Zwirnchristen werden. Ohne das Band des Heiligen Geistes. Jesus spricht, bleibet in mir und ich in euch, dann werdet ihr viele Frucht bringen und die Frucht wird ausreifen. Und mir ist noch eins groß geworden als Christ, diese Gefahr. Weißt du, eine große Gefahr ist der Überheblichkeit beim Christen, dass du besser bist wie die anderen. Du bist gar nicht besser wie die anderen. Du hast nur Gnade bei Gott gefunden. Das ist alles nur von Gnade bei Gott. Wir wären schon längst nicht mehr da, wenn Gott uns nicht gehalten hätte, wenn Jesus nicht für uns gebetet hätte, wenn es den Heiligen Geist nicht gegeben hätte. Weißt du, da so viele fallen um und so viele versagen und so viele werden schwach und so viele verleugnen ihren Glauben. Und was kann ich dafür, was kannst du dafür, dass du noch immer stehst und immer noch da bist? Die Gefahren des christlichen Lebens, und das ist, wo ich zum Schluss bin, kommen möchte, kommen aus unserem Inneren, nicht von draußen so sehr. Die Gefahren sind nicht so sehr draußen, sondern aus unserem Inneren. Wenn unsere Seele nicht richtig ernährt ist, wenn wir nicht die richtige Verbindung zum Heiland haben, wenn wir solche Zwirnchristen sind, wenn wir nicht entschieden genug sind, weißt du, so Larifari, wir machen keine ganze Sache, wir tanzen auf mehrere Hochzeiten, das will ich mitnehmen und das will ich mitnehmen. Wenn wir nicht das tun, was wir sollen, verlieren wir das, was wir haben. Das, was wir auch heute schon gehört haben, wer da hat, dem wird es gegeben, dass er noch mehr habe. Verstehst? Du musst aufpassen, dass du mit deinen Talenten wucherst. Dass du deine Talente gebrauchst und dass Gott noch was dazu tut. Wir dienen Gott in Schwachheit. Und Paulus sagt, ich will mich meiner Schwachheit rühmen. Und weißt du, du kannst viel in deiner Schwachheit tun, in Verbindung mit Gott, in Verbindung mit dem Heiligen Geist, in Verbindung mit Jesus Christus. Lass uns aufstehen. Vater, wir haben so einen großen Auftrag, Licht und Salz in dieser Welt zu sein. Aber Herr, wir haben selbst kein Licht von uns. Wir müssen angestrahlt werden und wir können nur reflektieren. Und je mehr poliert wir sind von deinem Geist, von deiner Liebe, von deiner Güte, von deiner Freundlichkeit, Herr, desto mehr reflektieren wir von deiner Herrlichkeit, von unserem Leben. Deshalb, Heiland, unsere große Gefahr ist, dass wir schön poliert sind, von deinem Glanz so wiedergeben können dann, dass die Menschen begeistert sind von uns und von dir, wenn sie in uns dich sehen, in uns dich erleben, in uns dich berühren, Herr Jesus, in uns dich finden. Herr, ich danke dir, dass du uns hilfst, mutig und kühn zu sein und auch gegen den Strom zu schwimmen, andere Meinung zu haben, anders einfach eingestellt sein, denn du bist anders, Gott, und du wirst auch, dass deine Kinder anders sind. Ich danke dir für die Gemeinde hier, ich danke dir für die Geschwister hier. Ich danke dir, dass du mit jedem Einzelnen arbeitest und dass du jeden Einzelnen selbst zum Ziel bringst, Herr Jesus. Da bin ich so sicher und davon bin ich überzeugt. Du bist der Anfänger und du bist der Vollender unseres Glaubens, Herr. Ich danke dir, dass du bei mir und bei uns das gute Werk angefangen hast und du bringst es auch zu Ende. Und wir sind noch immer unterwegs. Halleluja, wir dürfen nur nicht stehen bleiben. Wir dürfen nur nicht uns selbst zu viel betrachten und an uns selbst zu viel denken. Wir müssen nur mehr auf dich schauen, wegschauen und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Danke, Herr, für heute Abend. Ich segne die Geschwister jetzt und die Gemeinde und alle, die dein Wort hören. Dein Wort kommt nicht leer zurück. Danke, Herr. Amen. Amen. Amen.